meine Rechte. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Eine bessere Welt ist eine, in der Menschen frei leben dürfen. Allerdings wird diese Freiheit durch vielerlei Regeln beschränkt. Soweit man nicht als Indigene im Urwald von dem lebt, was die Erde einem bietet, sondern in einem Staat, wie wir es in Mitteleuropa kennen und wohl auch an vielen anderen Orten, ist vieles notwendig, was die Identität als Bürgerin ausmacht. Man muss nachweisen können, dass man geboren wurde. Das nennt sich dann Geburtsurkunde. Die bloße Anwesenheit ist noch kein Beweis dafür, dass man geboren wurde. Sonst könnte man auch eine Außerirdische sein, die sich herbeamen ließ. Dann benötigt man einen Staatsbürgerschaftsnachweis, damit man auch weiß, was für eine Identität man als Bürgerin hat, dieses betreffenden Staates. Was dann auch dazu führt, dass man wählen darf, ab einem gewissen Alter, das wiederum durch die Geburtsurkunde nachgewiesen wird. Um den Staat zu verlassen, braucht man einen gültigen Pass, der nach einer gewissen Zeit zu erneuern ist, denn in der Zwischenzeit kann man sich zu einer anderen entwickelt haben. Aber auch, um sich auszuweisen bei diversen Gelegenheiten, wo es angezeigt ist, zu beweisen, dass man ist, wer man zu sein behauptet. Einer der ersten, der das Dilemma bürgerische Hürden literarisch aufarbeitete, war Karl Zuckmayer in seinem Hauptmann von Köpenick, in dem der arbeitslose, gerade aus der Haft entlassene Sträfling Wilhelm Voigt nach Arbeit fragt, die er aber nicht bekommt, weil er keine Aufenthalterlaubnis hat. Deshalb fragt er beim Polizeibüro nach einer eben solchen, die ihm aber verweigert wird, wenn er keinen Nachweis eines Arbeitsplatzes hat. Also, ohne Aufenthaltserlaubnis keine Arbeit, aber ohne Arbeit keine Aufenthaltserlaubnis. So ist es auch bis vor kurzem kaum möglich gewesen, ein Konto zu eröffnen, wenn man keinen Meldezettel hat. Der Meldezettel ist auch so ein mysteriöses Ding, das man irgendwie ständig braucht, denn anständige Menschen sind irgendwo gemeldet, wohnen also wo. Aber ohne Konto bekommt man keinen Arbeitsplatz, außer dort, wo man es sowieso nicht so genau nimmt. Denn wer kein Konto hat, hat keinen Meldezettel. Und wie soll man jemanden einstellen, der nirgendwo wohnt? Also geht man brav vom Amt zu Amt und erledigt seine Pflichten, um nicht noch mehr Begrenzungen erleben zu müssen. Erklärt wird all das mit dem Aspekt der Sicherheit. Denn, so die angewandte Logik, wenn ein Mensch nicht irgendwo offiziell aufscheint, kann er im Fall des Falles nicht strafrechtlich oder sonst wie verfolgt werden. Also nicht zur Rechenschaft gezogen werden und damit ist er ein Sicherheitsrisiko für seine Mitmenschen. Das darf natürlich nicht sein. Es ist natürlich Abwägungssache, wie viel Freiheit eine Gemeinschaft der Einzelnen zugesteht. Je mehr Freiheit, desto weniger Sicherheit. Je mehr Sicherheit, desto weniger Freiheit. Ganz besonders fällt einer das auf, wenn man in einem Flugzeug reisen möchte. Die Fülle an Vorschriften, die der Sicherheit dienen, grenzen schon ans Absurde. Das sind Pflichten, die wir offenbar mit aller Selbstverständlichkeit erfüllen. Die meisten von uns. Wohl oftmals auch aus bloßer Bequemlichkeit. Denn wer schon mal versucht hat, als sogenannter Staatenlose zu leben, weiß, wie schwierig das ist. Aber wir haben auch Rechte, allerdings nur als Bürgerinnen. Die sogenannten Grundrechte, zu denen zählt das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, das Recht auf Leben, das Recht keiner unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung, zum Beispiel Folter, unterworfen zu werden, das Recht auf persönliche Freiheit, das Verbot der Sklaverei und Leibeigenschaft, der Zwangs- oder Pflichtarbeit, das Recht auf Freizügigkeit der Person und des Vermögens, das Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums, das Recht auf Datenschutz, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Eheschließung und auf Familiengründung, das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit einschließlich der Freiheit der Religionsausübung, das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, das Recht auf eine gerichtliche Entscheidung in Zivil- und Strafsachen und auf ein faires Verfahren sowie auf einen rechtsstaatlichen Mindeststandard im Strafprozess. Das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit, das Recht auf Vereins- und Versammlungsfreiheit. Zu den einzelnen Rechten gäbe es einiges zu sagen, aber mir geht es in diesem Beitrag um das Recht der Versammlungsfreiheit. Es muss dazu gesagt werden, und das wird nur allzu gerne vergessen, dass all diese Rechte alles andere als selbstverständlich sind und im Laufe der Geschichte hart erkämpft wurden. Rechte, die uns heute anmuten, als wäre es schon immer so gewesen, gibt es oftmals erst seit relativ kurzer Zeit. Die Gefahr dabei, ein Recht als selbstverständlich zu sehen und die Gefahr nicht zu erkennen, wenn es dieses einmal nicht mehr gibt, führt dazu, dass wir unsere Sensibilität verlieren für die kleinen Einschränkungen, die immer wieder versucht werden. Es ist auch ein logischer Schritt, umso mehr Rechte die Bürgerinnen haben, desto weniger Einfluss hat der Staat. Deshalb ist es ein ständiges Tauziehen zwischen den zwei Gruppen. Dabei hat der Staat bzw. die Legislative gute Chancen zu gewinnen. Aus einem einfachen Grund. Sie tun das als bezahlte Arbeit. Bürgerinnen setzen sich privat und in ihrer Freizeit für diese Rechte ein bzw. dafür, dass sie nicht beschnitten werden. Es ist also wichtig, immer achtsam zu bleiben und jeden Vorstoß in Richtung Begrenzung der Rechte sofort und unmissverständlich in die Schranken zu weisen. Und nein, es ist nicht im Sinne der Legislative, das Beste für die Bürgerinnen zu tun, sondern was ihr das Leben erleichtert. Bleiben wir gleich bei der Versammlungsfreiheit. Es ist heute unbestritten ein hohes Rechtsgut. Dennoch gab es immer wieder Vorstöße zur Eindämmung dieser Freiheit. So ist es jetzt notwendig, eine Versammlung 48 Stunden vor dem Zeitpunkt, zu dem sie stattfindet, bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Davor waren es 24 Stunden. Ein gewisser Herr Sobotka wollte sogar so weit gehen, alle Versammlungen in Wien zumindest auf die Donauinsel zu verlegen, also weit weg von allen, die es sehen konnten oder dadurch gestört werden hätten können. Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Aber zurück zum Anmeldezeitpunkt. Es ist jetzt also notwendig, eine Versammlung 48 Stunden vor dem Zeitpunkt, zu dem sie stattfindet, bei der zuständigen Behörde anzuzeigen, nicht, wie es vorher war, 24 Stunden. Im ersten Moment neigt man dazu zu sagen, das spielt doch keine Rolle und macht keinen Unterschied. Ich möchte euch ein kleines Beispiel dafür geben, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Nehmen wir an, eine Organisation setzt sich dafür ein, dass Pelz nicht mehr gehandelt werden darf. Deshalb macht dieselbe Organisation Versammlungen bei Modeschauen, die Pelz zeigen. Oftmals erfährt sie von solchen Veranstaltungen erst sehr kurzfristig. Solange es genügte, die Versammlung 24 Stunden früher anzumelden, konnten oftmals noch Veranstaltungen abgedeckt werden, die bei den 48 Stunden nicht mehr möglich sind. Das schränkt die Flexibilität schon stark ein. Damit sind wir eigentlich schon mitten im Versammlungsrecht, das nicht einfach eine Freiheit darstellt, sondern doch stark reglementiert ist. So muss eine Versammlung bei der zuständigen Behörde in Österreich, bei der Bezirkshauptmannschaft bzw. in Statutarstätten bei der Polizei bzw. in Wien bei der Landespolizeidirektion angezeigt werden. Dabei wird unter Versammlung verstanden, eine Zusammenkunft mehrerer, mindestens dreier Menschen, wenn sie in der Absicht veranstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken, zum Beispiel debattieren, diskutieren, manifestieren etc. zu bringen, sodass eine gewisse Assoziation der Zusammengekommenen entsteht. Die Versammlung hat also einen bestimmten Charakter, wie das Verlauten von Parolen, das Verteilen von Informationsmaterial, das Zeigen von Transparenten etc. Trotz grundsätzlichem Vermummungsverbot bei Versammlungen, das in Österreich gilt, können Gesichtsverhüllungen getragen werden, wenn sie als expliziter Ausdruck der Meinungsäußerung dienen. Zum Beispiel das Tragen einer Kuhmaske bei einer Versammlung gegen die Milchindustrie. Dabei muss der Exekutive ein Blick unter die Verhüllung bei Verlangen gewährt werden. Dennoch sollten wir uns nichts anderes erzählen lassen. Es wird allerdings immer wieder gerne gemacht, womit wir bei einem wichtigen Punkt sind, der auch mit ein Grund ist, diese Aufnahme zu machen. Informiert euch über eure Rechte und glaubt nicht alles, was euch von der Exekutive oder von den Ämtern erzählt wird. So wird auch gerne behauptet, dass Spontanversammlungen nicht zulässig sind. Das ist eine glatte Lüge. Auch Spontanversammlungen, also solche, die nicht angemeldet werden, werden von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Diese sind oftmals notwendig als direkte Reaktion auf aktuelle Ereignisse. Die Versammlung darf also nicht allein deshalb aufgelöst werden, weil die Versammlungsanzeige unterblieben ist. Und auch die Teilnahme ist erlaubt. Allerdings kann man als Veranstalterin einer Spontanversammlung eine Verwaltungsstrafe bekommen, die im Einzelfall ein Unterlassen der Anzeige gerechtfertigt war, zum Beispiel, wenn ein fristgerechtes Einbringen nicht möglich war und den Versammlungszweck gefährdet hätte. Nehmen wir einmal an, die Veranstalterin hat fristgerechte Versammlung angemeldet. Es bedarf keiner Bestätigung von Seiten der Behörde. Auch hier wird oft mit unlauteren Mitteln vorgegangen. So wurde von einem jungen Polizisten von mir eine Anmeldebestätigung bzw. eine Erlaubnis verlangt, woraufhin ich ihm sagte, dass weder das eine noch das andere notwendig ist. Er insistierte darauf. Da ich beharrlich dabei blieb, unterließ er es irgendwann. Wäre ich nicht in meinen Rechten bewandert gewesen, hätte ich es womöglich geglaubt. Denn die Polizei sagt immer die Wahrheit, wie uns oft eingeredet wird. Es ist von Seiten der Behörde möglich, eine Versammlung zu untersagen, was allerdings einen massiven Eingriff bedeutet und nur aus guten Gründen geschehen darf. So, wenn die Sicherheit gefährdet ist. Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung im Versammlungsgesetz, die Sache mit dem Sicherheitsabstand, die übrigens auch neu ist. Die Behörde kann eine Versammlung untersagen, wenn am selben Ort eine andere Versammlung stattfindet, beziehungsweise kann eine zweite mit einem Sicherheitsabstand von 0 bis 150 Metern erlauben, beziehungsweise nicht untersagen. Wie groß die Distanz zu sein hat, liegt im Ermessen der Behörde. Nun hat sich daraus eine Unart entwickelt, die gegen jedes Rechtsempfinden verstößt, die sogenannte Platzhalterversammlung. Dabei meldet eine Organisation eine Versammlung an, die damit den Platz für die eigentliche Versammlung belegt. So das Vorgehen einer bestimmten Partei in Österreich. Dabei kommt es manchmal zu dem kuriosen Fall, dass die Veranstalterin der Gegenversammlung diese zurückzieht, um dann festzustellen, dass die andere Versammlung nur angemeldet wurde, aber gar nicht stattfindet. Und wenn dann in einer Art, dass man am Versammlungscharakter zu Recht zweifelt. Deshalb gilt es, die Versammlung schriftlich untersagen zu lassen, damit man mit einem Beweis gerichtlich vorgehen kann. Denn es ist eindeutig, dass Meinungen, die in dem Kontext nicht gehört werden wollen, nicht geäußert werden sollen. Das darf man nicht hinnehmen. Deshalb wichtig, immer alles schriftlich, denn wenn man es nur mündlich macht, wird es vehement bestritten. So nach dem Motto, die Behörde könne ja nichts dafür und man habe es ja freiwillig gemacht. Nun findet die Versammlung statt und diese ist durch die Versammlungsfreiheit geschützt. Eine Auflösung einer Versammlung kann immer nur das allerletzte Mittel sein. Deshalb ist die Auflösung auch nicht unmittelbar die Gefahr, der man sich ausgesetzt sieht. Allerdings, wenn es notwendig wird, ist die Exekutive angehalten, dies durch mündliche Durchsage mitzuteilen. Und zwar auf einem Wege, dass jeder auf der Versammlung dies versteht. Sobald die Versammlung durch die Durchsage aufgelöst ist, haben die Teilnehmerinnen die Versammlung zu verlassen. Wenn man sie nicht verlässt, macht man sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und die Polizei wird versuchen, einen wegzubringen. Dabei ist die Polizei berechtigt, Identitätsfeststellungen vorzunehmen. Oftmals werden die Teilnehmenden eingekesselt und erst herausgelassen, wenn die Identität festgestellt ist. Kann diese nicht festgestellt werden, so kann die Person für 24 Stunden in Untersuchungshaft kommen. Dann muss die Exekutive die Person gehen lassen, egal ob die Identität festgestellt werden konnte oder nicht. Deshalb auf einer Versammlung auf gar keinen Fall einen Ausweis mitnehmen, denn es besteht immer noch eine gute Chance, dass die Identität nicht festgestellt wird. Nun fragt das bürgerliche Hirn sofort, warum sollte ich mich denn nicht ausweisen, wenn ich doch nichts angestellt habe und eine brave Bürgerin bin? Ganz einfach, weil man dann im System erfasst ist und besonders genau unter die Lupe genommen wird. Es ist im Augenblick so, dass alle, die sich für das Leben und dessen Verbesserung einsetzen, von vornherein kriminalisiert werden, diffamiert als Terroristinnen, Radikale, Militante. Egal, ob man sich dabei für arme, kranke, behinderte, nichtmenschliche Tiere, die Umwelt, das Klima etc. einsetzt, mit einem Wort für alle, die unter Ausgrenzung, Ausbeutung und Unterdrückung leiden. Es darf nicht wundern, denn die Ausgrenzerinnen, Ausbeuterinnen und Unterdrückerinnen sind die, die an der Macht sind, die sie durch diese Versammlungen und das Aufzeigen der realen Verhältnisse in ihrem Handeln bedroht sehen. 24 Stunden sind schnell vorbei, Daten sind für immer bekannt. Es wird zwar behauptet, dass sie wieder gelöscht werden, aber wer kann das kontrollieren? Allerdings gilt dies nicht für die Versammlungsleiterin, die sich ausweisen muss. Deshalb ist es angebracht, dass sich Menschen für die Versammlungsleitung melden, die, aus welchen Gründen auch immer, schon bekannt sind. Zum Beispiel, weil sie schon zuvor Versammlungen organisiert haben. Es wird auch gerne von der Exekutive behauptet, dass man sich ausweisen muss. Es stimmt nur nicht. Wird das hinterher ins Feld geführt, so behaupten, sie auf jeden Fall, dass sie gebeten hat und die Daten wurden ja freiwillig hergegeben. Solange man nicht bei einer Straftat begangen wird, gibt es keinen Grund dafür. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn man gebeten wird, mit aufs Revier zu kommen. Man kann sich auch durch das Wegbewegen entziehen. Wenn nun die Exekutive sich wichtig macht, immer fragen, ob es sich um eine Amtshandlung handelt. Wenn eine solche vorliegt, hat man das Recht, die Dienstnummer der jeweiligen Beamtin einzufordern und diese muss sie auch hergeben. Darüber hinaus darf man eine Amtshandlung dokumentarisch festhalten, also filmen oder fotografieren. Dies ist auch dringend anzuraten, da im Nachhinein Aussage gegen Aussage stehen würde, hätte man diese Beweise nicht. Wirst du festgenommen, so hast du das Recht auf Auskunft über den Grund deiner Festnahme. Darüber hinaus hast du das Recht, zeitnah Zugang zu einer Anwältin zu bekommen und du darfst eine nahestehende Person über deine Festnahme informieren. Wirst du wegen einer Verwaltungsübertretung festgenommen, darf dich die Polizei 24 Stunden lang festhalten. Nach der Festnahme wirst du auf die Polizeistation gebracht. Die Exekutive ist verpflichtet, dich verständlich über den Grund der Festnahme zu informieren. Es gilt, ruhig zu bleiben, denn es gibt sicher Menschen, die sich um deine Entlassung kümmern. Wenn du vernommen wirst, kannst du von deinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch zu machen. Denk immer daran, die Exekutive ist in Verhörtechnik geschult und wird alles tun, und wenn ich alles sage, meine ich alles, um Daten aus dir herauszubekommen, die dann garantiert auch gegen dich verwendet werden. Halte dich nicht für souverän. Überheblichkeit und Arroganz sind hier nicht angebracht. Du hast das Recht auf 2 erfolgreiche Anrufe. Das heißt, du musst die Person erreicht haben und mit ihr sprechen. Es kann sein, dass die Polizei dich fotografieren bzw. deine Fingerabdrücke und DNA abnehmen möchte. Sag klar und deutlich, dass du das nicht freiwillig machst, wenn du das nicht möchtest. Wenn du das nicht tust, so hat die Polizei eine rechtliche Grundlage, die Daten zu verwenden. Das Auskunftsverweigerungsrecht nimmt so lange in Anspruch, bis du in Ruhe und in Kenntnis der Akten mit einem Rechtsbeistand gesprochen hast. Du bist auch nicht verpflichtet, ein Protokoll zu unterschreiben. Falls du es tust, lies es dir vorher in Ruhe durch. Ganz gleich, wie sehr dich die Exekutive unter Druck setzt. Es ist deshalb wichtig, vom Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, weil eine frühe Aussage ohne Rechtsbeistand Nachteile für dich haben kann, und du mit deiner Aussage dich und andere belasten kannst. Und all jene, die jetzt Chips essend und Bier saufend am Sofa sitzen und meinen, das gehört denen eh, die sich für andere einsetzen, weil irgendwie komisch sind die schon und gehören eingesperrt, dass mit jedem Stück an Freiheit, speziell der Versammlung und der Meinung, das verloren geht, der Tag näher kommt, an dem auch die brävsten Bürgerinnen ohne weiteres bespitzelt und sanktioniert werden können. Und dann ist niemand mehr da, die sich gegen die Unterdrückung einsetzt. Dann wird niemand mehr die Stimme erheben. Die Tendenzen sind schon fassbar. Deshalb dürfen wir nicht aufhören damit, uns für unsere Rechte einzusetzen, speziell das der Versammlung, unsere Meinung klar zum Ausdruck zu bringen, andere Menschen aufzuklären über die gegebenen Verhältnisse und für unsere Freiheit einzutreten. Für unsere Freiheit und eine bessere Welt voller Love, Peace and Tofu.